Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 17. Symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Sonntag, den 19. April um 16.30 Uhr in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und auch in der heutigen Folge möchte ich euch ein paar wissenswerte Dinge über unser Konzertprogramm erzählen. Heute nehmen wir euch mit auf eine musikalische Reise entlang einer der berühmtesten Handelsrouten der Geschichte, der Seidenstraße. Am Anfang des Konzertes hören wir das Orchesterwerk Silk Road Fantasy des chinesischen Komponisten Jiping Zhao. Oder wie ich gelernt habe, denn ich habe, als ich mich vorbereitet habe für diesen Podcast, extra eine chinesische Bekannte gefragt, wie genau dieser Name ausgesprochen wird. Und da hat sie mir erklärt, im Chinesischen wird immer erst der Familienname und dann der Vorname genannt. Also ist es genau genommen Zhao Jiping. Die historische Seidenstraße verband über viele Jahrhunderte China mit Zentralasien, dem Nahen Osten und Europa. Über diese Handelswege wurden nicht nur Waren wie Seide, Gewürze oder Edelsteine transportiert, sondern auch Ideen, Religionen und kulturelle Einflüsse. Genau diese Vielfalt versucht Zhao Jiping in seinem Werk musikalisch einzufangen. Zhao Jiping gehört zu den bekanntesten zeitgenössischen Komponisten Chinas. Viele kennen ihn auch aus der Filmwelt, denn er schrieb Musik für international erfolgreiche Filme. Seine Stärke liegt darin, traditionelle chinesische Klänge mit westlicher Orchestermusik zu verbinden. Und genau das hört man auch in Silk Road Fantasy. Besonders interessant ist dabei die Mischung der Klangfarben. Neben den klassischen Instrumenten eines Orchesters tauchen musikalische Elemente auf, die stark von der chinesischen Tradition geprägt sind. Häufig hört man Melodien, die auf der sogenannten pentatonischen Tonleiter basieren, also einer Fünfton-Skala, die typisch für viele ostasiatische Musikstile ist. Viele Hörer beschreiben das Stück wie eine musikalische Reise. Ruhige, schwebende Passagen können an weite Wüstenlandschaften erinnern, während rhythmische Abschnitte das Bild von Karawanen hervorrufen, die durch die Steppe ziehen. Andere Stellen wirken fast festlich, als würde man eine lebendige Handelsstadt entlang der Seidenstraße betreten. Ein spannender Aspekt von Silk Road Fantasy ist also nicht nur die Musik selbst, sondern auch die Idee dahinter, das Zusammenkommen verschiedener Kulturen. Die Seidenstraße war schon vor Jahrhunderten ein Ort des Austauschs. Und Zhao Jiping übersetzt dieses historische Netzwerk in Klang. Damit zeigt das Stück auch, wie Musik Brücken zwischen Kulturen schlagen kann. Westliche Orchestertradition trifft auf chinesische Melodien und Klangvorstellungen. Das Ergebnis ist ein Werk, das gleichzeitig vertraut und dann doch exotisch wirkt. Wenn ihr Silk Road Fantasy hört, lohnt es sich besonders, auf die Klangfarben und die wechselnden Stimmungen zu achten. Vielleicht entdeckt ihr dabei eure eigenen Bilder von Landschaften, Reisen und Begegnungen entlang der alten Seidenstraße. Als zweites Stück des Konzertes hören wir das erste Klavierkonzert von Franz Liszt. Ein Werk, das Virtuosität, Innovation und ein bisschen musikalische Provokation miteinander verbindet. Franz Liszt war im 19. Jahrhundert einer der berühmtesten Pianisten überhaupt. Seine Konzerte lösten beim Publikum regelrechte Begeisterungsstürme aus. Zeitgenossen berichten sogar, dass Fans nach seinen Auftritten versuchten, Erinnerungsstücke zu sammeln, zum Beispiel gerissene Klavierseiten, Notenseiten oder sogar Handschuhe des Pianisten. Liszt war also nicht nur ein Komponist, sondern auch ein echter Superstar seiner Zeit. Das Klavierkonzert Nummer 1 begleitete Liszt über viele Jahre hinweg. Die ersten Skizzen schrieb er bereits um 1830, als er selbst noch ein sehr junger Musiker war. Doch bis zur endgültigen Fassung dauerte es mehr als 2 Jahrzehnte. Erst 1855 stellte Liszt das Werk fertig. Während seiner Zeit in Weimar, wo er als Kapellmeister arbeitete und sich zunehmend auf das Komponieren konzentrierte. Die Uraufführung fand ebenfalls 1855 in Weimar statt. Dabei saß Liszt selbst am Klavier, während ein anderer großer Komponist der Romantik dirigierte, Hector Berlioz. Schon allein diese Zusammenarbeit zweier musikalischer Größen machte die Premiere zu einem besonderen Ereignis. Auch musikalisch war das Werk für seine Zeit sehr ungewöhnlich. Klassische Klavierkonzerte bestehen normalerweise aus drei klar getrennten Sätzen. Liszt entschied sich jedoch für einen anderen Weg. Sein Konzert besteht aus mehreren Abschnitten, die ohne Pause ineinander übergehen. Dadurch wirkt das Stück wie ein zusammenhängender musikalischer Bogen. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die sogenannte thematische Transformation. Das bedeutet, dass ein musikalisches Thema im Verlauf des Stückes immer wieder auftaucht, aber jedes Mal verändert wird. Mal klingt es kraftvoll und heroisch, dann wieder lyrisch und ruhig oder virtuos und schnell. So entsteht eine Art musikalische Entwicklungsgeschichte innerhalb des Konzerts. Neben diesen strukturellen Ideen sorgte Liszt auch mit seiner Instrumentation für Überraschungen. Besonders berühmt oder vielleicht auch berüchtigt ist eine Stelle, an der ein auffälliger Beckenschlag erklingt. Der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick fand diese Wirkung so übertrieben, dass er das Werk spöttisch als Beckenkonzert bezeichnete. Heute wirkt diese Kritik eher amüsant, denn gerade solche Effekte gehören zu Liszts unverwechselbarem Stil. Auch ein anderes Instrument fällt im Konzert besonders auf. Die Triangel. Normalerweise spielt dieses kleine Schlaginstrument im Orchester nur eine Nebenrolle. In Liszts Klavierkonzert bekommt es jedoch eine erstaunlich prominente Aufgabe. Für viele Zuhörer im 19. Jahrhundert war das eine echte Überraschung. Trotz aller Kritik setzte sich das Werk durch und gehört heute zu den bekanntesten Klavierkonzerten der romantischen Musik. Es verbindet virtuose Brillanz mit neuen musikalischen Ideen und zeigt eindrucksvoll, wie Liszt die Tradition des Klavierkonzertes weiterentwickelt hat. Wenn ihr das Stück hört, achtet besonders auf das kraftvolle Anfangsmotiv. Dieses Thema kehrt im Laufe des Konzerts immer wieder zurück. Mal dramatisch, mal lyrisch, mal in rasanten Klavierpassagen. Genau darin liegt der besondere Reiz dieses Werks. Eine einzige musikalische Idee wird ständig verwandelt und neu beleuchtet. Zum Ende des Konzertes hören wir dann die 6. Sinfonie von Peter Tschaikowski. Die Pathetik, eines der emotionalsten und zugleich rätselhaftesten Werke der sinfonischen Musik. Tschaikowski war einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Werke wie seine Ballette Schwanensee, Dornröschen oder Der Nussknacker sind bis heute weltberühmt. Doch mit seiner 6. Sinfonie schuf er etwas ganz Besonderes. Ein Werk, das von vielen als sein persönlichstes und bewegendstes Stück angesehen wird. Die Sinfonie entstand im Jahr 1893, also ganz am Ende von Tschaikowskis Leben. Er arbeitete mit großer Intensität daran und schrieb einmal selbst, dass er sein ganzes Herz und seine ganze Seele in dieses Werk gelegt habe. Die Uraufführung fand am 28. Oktober 1893 in St. Petersburg statt und Tschaikowski dirigierte das Orchester selbst. Nur 9 Tage später starb der Komponist überraschend. Dadurch bekam die Sinfonie später eine besondere, fast mystische Bedeutung. Viele Menschen hörten sie plötzlich wie eine Art musikalischen Abschied. Ob Tschaikowski das wirklich so geplant hatte, wissen wir allerdings nicht. Sicher ist nur, die Musik wirkt außergewöhnlich emotional und tiefgründig. Interessant ist auch der Titel der Sinfonie, Pathetik. Er wurde von Tschaikowskis Bruder Modest vorgeschlagen. Das Wort bedeutet hier leidenschaftlich, ergriffen oder von starken Gefühlen geprägt. Genau diese intensive Emotionalität prägt das gesamte Werk. Auch musikalisch ist die Sinfonie ungewöhnlich aufgebaut. Schon der Anfang klingt sehr geheimnisvoll. Ein tiefes Fagott stellt eine düstere Melodie vor, aus der sich langsam das ganze Orchester entwickelt. Im Verlauf des Stückes wechseln sich dramatische, lyrische und tänzerische Passagen ab. Besonders überraschend ist jedoch die Struktur der letzten beiden Sätze. Der dritte Satz ist äußerst energisch und endet mit einer großen, triumphalen Steigerung. Viele Zuhörer denken an dieser Stelle, dass die Sinfonie zu Ende ist. Bei frühen Aufführungen begann das Publikum sogar zu applaudieren, nur um dann festzustellen, dass noch ein weiterer Satz folgte. Und genau dieser vierte Satz macht die Sinfonie so einzigartig. Statt eines triumphalen Finales schrieb Tschaikowski einen langsamen, tragischen Schluss. Die Musik wird immer ruhiger und sinkt schließlich in eine fast völlige Stille, fast wie ein Abgesang. Ein solches Ende war für eine Sinfonie im 19. Jahrhundert sehr ungewöhnlich. Tschaikowski selbst sagte einmal, dass die Sinfonie ein Programm habe, also eine Art Geschichte oder Idee hinter der Musik. Gleichzeitig erklärte er aber auch, dass dieses Programm ein Geheimnis bleiben solle. Bis heute rätseln Musikwissenschaftler deshalb darüber, was genau die Sinfonie eigentlich erzählen möchte. Vielleicht liegt gerade darin ihre besondere Wirkung. Jeder Hörer kann seine eigenen Gefühle und Gedanken in diese Musik hineinlegen. Manche hören darin Trauer oder Abschied, andere eher eine große emotionale Reise. Wenn ihr euch die sechste Sinfonie von Tschaikowski anhört, achtet besonders auf diesen Kontrast zwischen dem triumphalen dritten Satz und dem leisen, melancholischen Finale. Genau dort zeigt sich die außergewöhnliche Dramaturgie dieses Werks. Wenn die drei Stücke dieses Konzertes aus verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Ländern und kulturellen Kontexten stammen, so kann man sie vielleicht mit dem Thema Reise und Transformation von kultureller Begegnung bei Zhao Jiping, Reise und Transformation über virtuose Verwandlung und romantischen Individualismus bei Liszt bis hin zur existenziellen inneren Reise eines Menschen bei Tschaikowski. Und wenn ihr mitkommen wollt auf diese Reise, dann kommt zum Konzert am Sonntag, den 19. April um 16.30 Uhr in die Meistersingerhalle und besucht mich gerne vorher im Foyer zum Auftakt Konzert im Gespräch.